Und diese Reagibilität bezieht sich auch auf die Schwingungen, die von anderen Menschen ausgehen in Form ihrer Stimmung. Mondbetonte Menschen registrieren nicht, wie ich sagte, begrifflich, sie identifizieren es nicht unbedingt. Sie registrieren es, ich würde mal sagen, wie eine Fotoplatte oder wie, wenn Sie sich eine Wasseroberfläche vorstellen und Sie machen einen lauten Ton, dann bildet sich das Muster dieses Tons auf der Wasseroberfläche als Wellenmuster ab. Ganz wenig nur, je nachdem, was es für ein Ton ist, ganz wenig. Aber diese Reagibilität, das Wasser denkt sich nichts dabei, ja? Sondern es ist einfach, es steht einfach eben mit der Luft in Beziehung und auf der Wasseroberfläche bildet sich das halt deshalb das ab, weil es dafür fähig ist, im Gegensatz zur Oberfläche meinetwegen eines erkalteten Metalls. Das ist das Mondhafte. Das Mondhafte ist dieses einfach diese Schwingung aufnehmen und dann auf sich prägen lassen. Nicht, weil ich das will, sondern weil ich halt Wasser bin, in Anführungsstrichen. So, ja, das ist unwillkürlich, durch und durch. Der mondbetonte Mensch kann das nicht kontrollieren und kann sagen, jetzt mache ich mich zu, genauso wie das Wasser nicht sagen kann, jetzt mache ich meine Oberfläche straff. Ja? Diese Reagibilität ist ein Bestandteil der Psyche dieser Wesen. So ist sie nun mal. Ja? Mit allen Vor- und Nachteilen. Sie können sich sicher leicht vorstellen, dass Menschen mit einer solchen Reagibilität auf der einen Seite zwar sehr sensibel sind für die Bedürfnisse anderer Menschen und für die Schwingung, die von ihnen ausgeht, für deren Laune auch, ja, für deren Verfassung, dass sie auf der anderen Seite aber auch aufgrund dieser leichten Beeindruckbarkeit wie ein Rohr im Winde unter Umständen mit ihren Stimmungen selbst. Also sie sind eben wenig stabil, sie setzen diesen Reizen sehr wenig entgegen und sind dadurch auch sehr wandelbar sozusagen. Sie sind sehr labil in einem bestimmten Sinn, stimmungsabhängig positiv ausgedrückt. Ja? Also sie reagieren nicht nur auf die Reize, die von außen kommen, sehr, wie soll man sagen, unmittelbar und auch unreflektiert, ja? Sondern sie reagieren auch auf die Reize, die von innen kommen, in dieser Weise und daraus entsteht dann so eine Stimmungslabilität, die charakteristisch ist für mondbetonte Menschen. Natürlich ist es klar, wenn ein Planet dominiert, dann heißt das, dass diese Lebensfunktion bei diesem Menschen besonders dominiert. Ein mondbetonter Mensch, bei dem dominiert die Funktion Funktionalität, diese Kategorie. Das ist das, auf das er abonniert ist sozusagen oder das für ihn sehr stark im Vordergrund steht und alles das, was damit assoziativ verknüpft ist. Das kann bedeuten, dass er jemand ist, der sehr stark das Bedürfnis nach passivem Versorgtsein hat, zum Beispiel, der versorgt sein möchte, der das Bedürfnis hat, andere aber auch, jetzt die aktive Seite des gleichen Prinzips, zu umsorgen. Also er ist mit diesem ganzen Bereich für die Bedürftigkeit des anderen empfänglich sein und die eigene Bedürftigkeit als etwas Wichtiges empfinden. Für diesen ganzen Bereich ist er empfänglich. Wir werden später bei dem Mars-betonten Menschen jemanden kennenlernen, für den das gar nicht wichtig ist, diese Bedürftigkeit. Der sagt, mein Körper hat zu funktionieren für das, was ich will. Ja? Und wenn ich auf den Mount Everest will, dann soll der gefälligst durchhalten, bis ich oben bin. Dann gibt es was zu fressen. Ja? Vorher gibt es nichts. Ja? Also der geht mit seinem Körper ganz anders um. Für den steht der Wille im Vordergrund. Für den mondbetonten Menschen steht das Vegetative, sage ich mal so, im Vordergrund. Und deswegen hat er ein sehr großes Verständnis für die Bedürftigkeit anderer Menschen, für deren vegetative Bedürfnisse. In diesem Sinne ist er mitfühlend für alle, die in irgendeiner Weise dort Mangel leiden. Das rührt ihn, so wie ihn eben sowieso alles sehr leicht rührt, sowohl positiv wie auch negativ, ist er ja sehr leicht beeindruckbar. Er ist also ein Mensch, der im weitesten Sinne dieses Wortes sehr sensibel ist. Ne? So. Sensibel für die Bedürfnisse für seine eigenen, das führt dann so in die Richtung mimosenhaft empfindlich. Und sensibel für die Bedürfnisse der anderen im Sinne von, was wäre da eine Ausdrucksweise, vielleicht im Sinne von seismografisch oder so, das Spüren, was andere brauchen. Es ist klar, dass im Horoskop einer Frau der Mond diese weiblich-mütterlichen Seiten verstärkt. Das ist ja naheliegend. Ne? Also ein dominanter Mond im Horoskop einer Frau wird diesen Teil ihrer Persönlichkeit akzentuieren. Ein dominanter Mond im Horoskop eines Mannes kann Probleme machen, wenn er in einer Gesellschaft aufwächst, in der die Geschlechterrollen halt sehr rigide festgelegt sind, dann kommt er unter Umständen in Konflikt mit seiner eigenen Weichheit und Sensibilität. Aber heutzutage ist das kein Problem mehr und Sie werden sich nicht wundern, wenn Sie unter Männern, die eine sehr starke Mondbetonung haben, ebenso dann Kindergärtner finden, etwas, was es vor 20 Jahren, glaube ich, noch gar nicht gab, oder eben Psychologen, sicher eben auch Astrologen, also Menschen, die in irgendeiner Weise mit dem Unbewussten intensiv arbeiten müssen. Ja, ich möchte jetzt kurz eine Pause machen. So, meine Damen und Herren, weiter im Text. Da hinten ist eine Frage. Ah ja, betonter Planet. Also, Sie möchten wissen, wann ein Planet betont ist. Ich nehme mal so eine Skizze, da ist das vielleicht, das ist zwar schon benutzt irgendwie, muss ich es klein machen. Also, das ist falsch. So, das ist das Horoskop, ich lege es gleich anders hin. Aszendent, MC, Deszendent und IC. So, und dann sind hier die Felder. So, das hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, 11, 12, das ist hier ein Eckfeld, fängt am Aszendenten an, das ist ein Eckfeld, fängt am IC an, das ist eines, fängt am Deszendenten an und das ist eines, fängt am MC an. So, ne? Da oben. Das ist am Aszendenten, am IC, am Deszendenten und am MC beginnt jeweils das erste, vierte, siebte und zehnte Feld. Ein Planet, der in der ersten Hälfte einer dieser Felder steht, etwa in der ersten Hälfte, der ist dominant. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass meinetwegen hier ein Planet im sechsten Feld steht, meinetwegen die Sonne, und die hat vielleicht ein Quadrat zum MC. Dann ist sie auch dominant, weil sie einen Winkel zu MC hat. Oder es ist hier vielleicht im dritten Feld der Merkur und der hat vielleicht ein Halbquadrat zum Aszendenten. Dann ist er dominant, weil er einen Winkel zum Aszendenten hat. Also nur MC und AC, Winkel zu MC und AC oder eben die Position in der ersten Hälfte eines der vier Eckfelder, dann ist dein Planet dominant. So, zum Mond noch ein bisschen ganz kurz nachtragen. Es gibt sicher einige Berufe, in denen man sein mondhaftes Wesen intensiver ausleben kann als in anderen Berufen. Es leuchtet Ihnen vielleicht ein, dass mondbetonte Menschen eher zu finden sind bei Frauen meinetwegen als Hebamme oder im ganzen sozialen Bereich, Kindergärtnerin und so weiter. Bei Männern, solange sie diese Berufe noch nicht zugänglich hatten, vielleicht eben als Psychologe oder aber auch als etwa als Dichter, ja? Als Lyriker. Ich sagte Ihnen ja, ein lyrisches Gedicht ist ja auch so eine Art von sprachlichem Symbol für einen inneren Zustand. Ja? Die Worte in einem lyrischen Gedicht haben ja keine Bedeutung wie in einem üblichen Prosatext. Sie werden ja nicht in ihrem logischen Bezug zueinander gewertet, sondern in dem, was sie in uns anklingen lassen, zum Mitschwingen, anregen. Und deswegen hat der Mond und nicht etwa der Merkur, wie manche, die astrologisch vielleicht angehaucht sind, die denken, Schriftstellerei, Dichter müsste doch Merkur sein, schreiben. Nicht der Merkur hat etwas mit Schreiben zu tun, das gilt höchstens für einen Journalisten, der ist sicher nicht unbedingt mehr, der ist sicher eher Merkur und nicht mondbetont. Aber so der Dichter ist ein mondbetonter Mensch, weil es dort um die Stimmungsqualität sozusagen geht. Ein lyrisches Gedicht wirkt ja eher wie Musik und nicht wie ein Text. Ja? Dort sind die Worte Kristallisationspunkte von Assoziationen. Ja? Manche Gedichte, gerade moderne Gedichte, sind ja auch so aufgebaut. Die bestehen ja praktisch nur aus solchen Reizworten, sage ich es mal so, ja? Die so Kristallisationspunkte von Assoziationen sind. Nun gut, das soll genügen. Ein Wort vielleicht noch. Der mondbetonte Mensch von seiner Erscheinung her wird sicher auch, wenn jemand den Mond direkt am Aszendenten hat, dann wird die Erscheinung ein Stück weit durch diesen Planeten mit geprägt. Und es leuchtet ein, dass die Art, wie dieser Mensch wirkt, von seiner Konstitution her, natürlich dieses Mondhafte dann auch widerspiegelt. Wir finden dort Menschen, die als Frauen, also eine Betonung der weiblichen Körpermerkmale auf jeden Fall mit sich bringt, beim Mann ein Zurücktreten des typisch Männlichen, ja? Umgekehrt dann später bei der Frau ist es so, wenn Mars am Aszendenten ist, und insgesamt ein Ausdruck, auch vom Gesichtsausdruck her, von den Augen her und so weiter, ein Ausdruck, der eben dieses weiche, aufnahmebereite eben auch ein bisschen spiegelt. Also sicherlich nicht eine drahtige, sehnige Gestalt mit einem preußischen Stock im Rücken, der schnurstracks sozusagen über die Straße geht, auf sein Ziel zu, so sicher nicht, sondern eher jemand, der auch, wenn er so dahergeht, so den Eindruck des sich treiben Lassens mehr macht, eher so im Fluss des Geschehens sozusagen, man muss nicht so stark sein wie der Thomas Ring, das Ausdruck Watschelgang, sagt er, das ist jetzt etwas übertrieben, aber so ein bisschen eben dieses lässige, lockere, legere im Gegensatz zum gespannten, konzentrierten, ja, dieses offene, breite, das drückt sich eben auch in der Gestik und ein Stück weit auch im Aussehen aus. Nun, der zweite Planet, den wir heute zum Teil noch, will ich vielleicht zu Ende bringen können, den wir besprechen wollen, ist Merkur. Ich sagte, Merkur ist von den Planeten, Mond ist ja in dem Sinn kein Planet, Mond ist eben Mond, Planeten sind Wandel, Sterne. Merkur ist der Planet, der sich am schnellsten bewegt. Er umkreist in einem Vierteljahr einmal die Sonne. Und da er so nah bei der Sonne ist, er kann sich von der Sonne maximal 30 Grad entfernen, sehen wir ihn nur ganz selten, ganz kurz nach Sonnenuntergang und ganz kurz vor Sonnenaufgang, aber nur sehr, sehr selten, weil der Abstand eben üblicherweise zu eng ist und dann wird durch das helle Sonnenlicht es uns nicht möglich, diesen Planeten zu sehen. Es ist ganz interessant, der schnellste dieser Planeten hat in der Mythologie die Bedeutung des Götterboten. Hermes Merkur war der Götterbote, der sozusagen zwischen den Bedürfnissen der Menschen, also der die Bedürfnisse der Menschen zu den Göttern des Olymp hinauftrug und die die Weisungen der Götter sozusagen zu den Menschen hinuntertrug und vermittelte zwischen diesen beiden, der also von daher gesehen auch schnell sein musste sozusagen. Das Prinzip, das biologische Prinzip, das er verkörpert, nennt Francais Ökonomie. Also Mond ist die Funktionalität und Merkur ist das Prinzip Ökonomie. Nun, was ist gemeint? Beim Mond ging es um die Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen als solcher. Das ist das Prinzip, was Mond verkörpert. Das schlichte Lebendigsein. Beim Merkur kommt nun das Intentionale hinzu. Dort geht es darum, dass jeder Organismus sich in der Außenwelt, in der er existiert, zurechtfinden muss. Jedes System ist Teil eines umfassenderen Systems. Jeder Organismus ist Teil einer umfassenderen Umgebung, einer Außenwelt. Und das eigene Überleben, das eigene Leben, Überleben in dieser Außenwelt, in der Auseinandersetzung mit den Bedingungen dieser Außenwelt, möglichst effizient, möglichst ökonomisch zu sichern. Das ist das Merkur-Prinzip. Das ist das Prinzip der Sparsamkeit sozusagen der Mittel. Oder man könnte sagen, ein vorgegebenes Ziel auf möglichst effiziente Weise zu erreichen. Alle Prozesse des Lebens, die mit diesem, sage ich mal, Effizienzprinzip, die unter der Herrschaft dieses Effizienzprinzips stehen, die sind merkurbetont. Das Merkuriale ist also die Funktion, die dem Organismus erlaubt, sich in der Umgebung, in der er lebt, sich befindet, zurechtzufinden und sie für sich nutzbar zu machen. Nun, das Zurechtfinden ist ein Aspekt der Wahrnehmung und dieses Nutzbarmachen, das ist etwas, das könnte man Pragmatismus, ein pragmatisches Element nennen. Um mich in meiner Umgebung zurechtzufinden, also nehmen Sie eine Pflanze, die muss wissen, wo das Licht ist, um ihre Blätter dahin zu lenken, um das Licht für sich nutzbar machen zu können. Ja, also auch auf der Ebene der Pflanze haben wir diese Funktion Merkur, dieses sich zurechtfinden. Also um mich zurechtzufinden, muss ich die Umgebung wahrnehmen. Ein Aspekt des Merkurialen ist diese Wahrnehmungsfunktion und zwar jetzt nicht wie Mond, bei dem es einfach um dieses sich, ich sagte so, beeindrucken lassen ja geht, einfach um dieses passive Reiz auf sich wirken lassen, sondern mit Merkur geht es um das unterscheidende Wahrnehmen. Und dieses unterscheidende Wahrnehmen, das nennt man Erkennen. Erkennen, das bedeutet, ich muss als Pflanze zwischen Licht und Dunkelheit unterscheiden. Ich muss also merken, wo mehr Licht und wo weniger Licht ist, damit ich in dieser Richtung wachsen kann. Ich könnte auch sagen, damit ich mich in diese Richtung bewegen kann. Ja? Dieses unterscheidende Wahrnehmen, das ist Merkur, dass ich die Reize, die auf mich einströmen, die ich mondhaft zunächst einmal aufnehme, dass ich diese Reize nun unterteile. Dies ist ein Rednerpult, ne? Und nicht ein Amboss oder so. Und das ist eine Tür. Also dieses nicht unbedingt mit einem Begriff verknüpfen. Die Pflanze verknüpft nicht mit einem Begriff. Das ist eine höhere Funktion des Erkennens, dass ich es auch mit einem Begriff verknüpfe. Es geht nur darum, dass ich es unterscheide und in dieser Unterschiedlichkeit wie soll ich das mal sagen, feststelle. Ja? Beim Mondhaften nehme ich natürlich auch unterschiedliche Reize wahr, aber ich reagiere sozusagen auf diese Unterschiedlichkeit nicht. Diese Unterschiedlichkeit wird mir nicht zu einer, sie führt, sagen wir so, sie hat keine Konsequenzen. Das Merkuriale bedeutet, dass ich die Unterschiede sozusagen registriere. Registrieren bedeutet einordnen. Das Mondhafte ordnet nicht ein, es fließt einfach durch mich durch. Das Merkuriale registriert diesen Unterschied, muss es ja auch. Ne? Die Pflanze muss den Unterschied registrieren, um entsprechend zu handeln. Der zweite Aspekt Funktion der Effizienz oder der Ökonomie, sagte ich, sei Pragmatismus. Pragmatismus bedeutet, ich stelle mich auf die Umgebung ein. Ich mache mir die Dinge, die ich vorfinde, nutzbar für meine Zwecke. Ich handle. Dieses Handeln und auch das unterscheidende Erkennen, beides sind Funktionen des zentralen Nervensystems. Also Mond ist die Domäne des vegetativen Nervensystems und Merkur des zentralen. Das zentrale Nervensystem ist beteiligt bei den Prozessen des Erkennens, der Kommunikation, worauf wir noch kommen werden, und eben des willkürlichen Handelns. Dieser Prozess des Pragmatischseins, des sich auf die... Habe ich das überhaupt eingestellt oder habe ich das vergessen? Es tut mir leid, ich habe es vergessen. Dieser Prozess des Pragmatischseins, des sich auf die Umgebung einstellens, wird beim Tier durch den Instinkt gewährleistet. Der Instinkt bedeutet, dass ein Tier an vorgegebene Umgebungsbedingungen, der Instinkt sorgt dafür, dass ein Tier an solche Umgebungsbedingungen optimal angepasst ist. Instinkthandlungen sind in aller Regel ans wunderbare grenzende Einpassungen in eine ganz bestimmtes, in eine ganz bestimmte ökologische Ganzheit. Ja? So wie wenn das Tier sich das wirklich sehr sorgfältig überlegen würde. Der Nachteil des Instinkts ist, dass das Tier, dass das sozusagen eine fest verdrahtete, fest innerlich verschaltete Abfolge von Handlungen ist und dass das Tier deshalb keine Flexibilität hat, sich an Umgebungsbedingungen anzupassen, in denen die Reizauslöser, die Auslösereize, die das Tier braucht, um bestimmte Instinkthandlungen dann zu vollführen und die entsprechenden Materialien vielleicht nicht da sind. Das Tier hat eine gewisse Variabilität der Anpassung, aber die ist sehr eng. Und die Intelligenz des Menschen könnte man nun unter diesem Gesichtspunkt der Anpassung, der optimalen Anpassung an die Umgebung, könnte man die Intelligenz des Menschen als eine Fortsetzung des Instinkts mit anderen Mitteln bezeichnen. Intelligente Handlungen sind im Prinzip, also von dem, was sie vom Prinzip her bewerkstelligen sollen, nichts anderes als das, was auch Instinkthandlungen bewerkstelligen sollen, nämlich eine möglichst effiziente Anpassung an Umgebungsbedingungen. Ein sich möglichst effizient in der Umgebung zurechtfinden oder die Umgebung mir nutzbar machen. Sowohl beim Tier als auch beim Menschen wird diese Effizienz der Bewältigung der Bewältigung der Umwelt sozusagen verstärkt und erleichtert durch Kommunikation. Kommunikation kann man ganz, ganz weit fassen, wenn man den Begriff ganz, ganz, ganz allgemein fasst, dann bedeutet Kommunikation eigentlich nur miteinander in Kontakt sein. Und genau das mit dem um mich herum. Im engeren Sinne bedeutet Kommunikation, dass ich, sagen wir mal, Nachrichten oder dass ich Signale austausche mit anderen Wesen. Und dieser Austausch von Signalen, der bedarf zum einen dieser Fähigkeit zum Erkennen, denn was ist ein Signal anderes als ein Reiz, der sich von also meinetwegen ein Pfiff, der sich von den anderen Geräuschen, die im Wald sind, eben abhebt. Ein unterscheidendes Wahrnehmen, ne? Ein Signal. Und dieses Signal hat dann für mich eine bestimmte Bedeutung. Das ist dieser Aspekt des Erkennens. Ne? Also diese Kommunikation im engeren Sinne bedeutet, dass ich eben mit anderen Wesen und natürlich auch letztlich ist es auch ein Signal, dass es regnet, auch wenn mir damit niemand was sagen will. Aber das ist auch eine Art Kommunikation. Und das ist eben das Merkurhafte, dass ich auf Signale achte, seien sie nun bewusst oder gewollt oder eben auch ungewollt dort. Die gewollten Signale, die eben von anderen Wesen kommen, die zu verarbeiten, bedeutet im engeren Sinne kommunizieren mit anderen. Im engeren Sinne. Und bei diesem Kommunizieren wird eben meine Fähigkeit, mich auf meine Umgebung einzustellen, durch den Prozess des Lernens dramatisch gesteigert. Wenn wir alle immer wieder bei Adam und Eva anfangen müssten, dann hätten wir heute keine Computer, das ist ja klar. Also dieses Lernen, das ist eine Steigerung sozusagen über den Prozess der Weitergabe an die nächste Generation, ermöglicht das Lernen eine enorme Steigerung meiner Möglichkeiten, die sonst vom Organismus her rein biologisch gar nicht gegeben sind, eine enorme Steigerung meiner Möglichkeiten der Anpassung und effizienten Bewältigung meiner täglichen Aufgaben. Insofern ist Lernen also etwas, was auch wiederum optimierend wirkt und Pflanzen können lernen, wie man nachgewiesen hat, Tiere lernen und Menschen natürlich in massiver Weise. Lernen beinhaltet also diese beiden Aspekte, sowohl Kommunikation, denn dadurch erfolgt das Lernen, bei Menschen zumindest, und eben Pragmatismus, dieses Prinzip des optimalen Anpassens an die Umgebungsbedingungen. Bei Menschen ist die Kommunikation von überragender Bedeutung und das wesentlichste Mittel der Kommunikation ist die Sprache. Es verwundert nicht, dass die Sprache, auch das Sprechen, auch derjenige Vorgang ist, der unser zentrales Nervensystem am stärksten fordert. Ein Wort zu sagen bedeutet ein hochkomplexes Innervationsmuster unserer zentralnervösen Verschaltung sozusagen. Ein Wort sagen bedeutet also, dass ganz, ganz viele Neuronen in einer wohlgeordneten Weise miteinander kooperieren müssen, damit es überhaupt zu diesem Wort sozusagen kommen kann, dass es ausgesprochen wird. Insofern ist die Sprache und das zentralnervöse System sozusagen aufs Engste intensiv miteinander verknüpft. Insofern haben dieser Regel des assoziativen Schließens folgend mit Merkur also zu tun, auch die Sprache als solche, die Kommunikation, die Sprache als solche und dann auch die Organe, mit denen ich spreche natürlich. So wie mit Mond, um das nochmal zurückzugreifen, die Organe, die weiblichen Geschlechtsorgane zum Beispiel zu tun haben, die mit dem Gebären zu tun haben zum Beispiel. Ja? Also die Organe, die für die Sprache notwendig sind, insbesondere auch die Organe des Luftaustauschs, bei Menschen jetzt speziell. Nun, und da schließt sich der Kreis, die Organe des Luftaustauschs, unsere Lungen, sind nun auch wiederum auf der anderen Seite die Organe, mit denen wir sozusagen am intimsten, am intensivsten mit unserer Umgebung in Kontakt, im Austausch stehen. Die Umgebung, die draußen ist, kommt nirgendwo so nah an ihr wirklich Innerstes heran wie in der Lunge. Dort sind es nur ein Tausendstel Millimeter sozusagen, dass die Luft von ihrem Blut, indem sie den Schutzmantel der Haut sozusagen mit einer Nadel oder so durchdringen. Aber im ständigen Vollzug des Lebens stehen sie sozusagen mit den Organen des Luftaustauschs am intensivsten mit der Umgebung in Beziehung. Und das, was sie einatmen, wirkt eben auch am raschesten. Dieses Merkur hat, also Störungen des Merkur, ich sage jetzt mal Störungen, also, ja bitte?
Beziehen Sie da jetzt die Haut auch mit ein, als Organ des Luftaustauschs?
Nein, eigentlich, also ich, natürlich ist es so, das ist wiederum etwas, also ich muss nochmal eben die Frage für dieses Band wiederholen. Also Sie fragen, ob ich die Haut mit einbeziehe in die Organe des Luftaustauschs. Es gibt viele Funktionen, die unser Körper erfüllt, sind mehrfach abgesichert sozusagen oder sind auf viele Organe verteilt. Aber es gibt in aller Regel einen Schwerpunkt. Ja? Also sagen wir 98% dessen, was mit Luftaustausch zu tun hat, läuft über die Lunge. Ja? Und das ist auch das, was ich damit meine. Es gibt einen Anteil dieser Funktion, der auch durch die Haut erfüllt wird. So wie die Haut übrigens ein multifunktionales Organ ist, das ja viele, viele Aufgaben erfüllt, die wir noch bei anderen Planeten kennenlernen werden. Aber der Schwerpunkt liegt nicht da. Ja? Und das ist so ein Charakteristikum, so wie Sie einen lebendigen Organismus niemals eindeutig in Teile zerteilen können und können sagen, das ist nur dafür zuständig und das ist nur dafür, so wie das immer miteinander verschränkt ist und jeder Organismus eine unauflösliche Ganzheit darstellt, so können Sie auch in der Astrologie nie eine bestimmte Lebensfunktion eindeutig und ausschließlich einem bestimmten Planeten zuordnen und umgekehrt. Auch dort gibt es nur Schwerpunkte. Zum Beispiel hat der Mond etwas zu tun mit weiblichen Eigenschaften, mit den mütterlich-weiblichen Eigenschaften. Wir werden bei Venus wiederum etwas mit weiblichen Eigenschaften, mit den mehr erotisch-weiblichen Eigenschaften zu tun haben. Und auch dort gibt es natürlich Übergänge, fließende Übergänge. Sie können im Bereich der Astrologie wie im Bereich des Lebendigen keine scharfen Grenzen ziehen. Sie können nur Akzente setzen. Ja, das muss man wissen. Die Haut hat insofern zu einem ganz winzigen Prozentsatz etwas mit Merkur zu tun, sie hat etwas mit Venus zu tun, sie hat etwas mit Saturn zu tun. Das sind so die wichtigsten Funktionen. Ja? Der Merkur, bei Menschen jetzt konkret, bei Menschen verkörpert der Merkur das, was Thomas Ring das Intelligenzhafte nennt. An dem, was wir so im landläufigen Sinn als Intelligenz bezeichnen, hat nicht nur Merkur Anteil, sondern dann kann er zum Beispiel keinen Aufsatz schreiben oder so. Ja? Also Mond hat Anteil daran und sicher auch Saturn. Saturn, den wir später kennenlernen werden, im Sinne von Konzentrationsfähigkeit. Auch das gehört zu dem, was man im landläufigen Sinne unter Intelligenz versteht, hinzu, Konzentration oder Merkfähigkeit. Aber der Schwerpunkt dessen, was wir unter Intelligenz verstehen, ist erfasst mit Merkur. Merkur, also Intelligenz als ein Werkzeug. Intelligenz ist die Fähigkeit, wenn ich ein bestimmtes Ziel gesetzt habe, Mittel und Wege zu finden, dieses Ziel zu erreichen. Ökonomisch. Das Merkur-Prinzip in uns ist das Prinzip, Mittel und Wege zu finden. Ist das Prinzip, ist die Fähigkeit, zwei Punkte durch eine Gerade, also auf kürzestem Wege, von einem Punkt A zu einem Punkt B zu kommen. In diesem Sinne hat Merkur im Gegensatz zum Mond nichts mit Gefühlen, mit Emotionen und Affekten zu tun, sondern das Merkur-Prinzip ist ein rein pragmatisches Prinzip, ein reines Zweckprinzip. Merkur ist das Zweckprinzip sozusagen der Natur. Merkur-betonte Menschen setzen den Akzent in ihrem Leben auf Zweckmäßigkeit. Sicher ist für sie die Kommunikation ein zentrales Bedürfnis. Ne? Merkur, das Kommunikationsprinzip. Die Kommunikation ist ein zentrales Bedürfnis bei Menschen häufig eben in der Form der Sprache. Also Menschen, die sich mitteilen müssen, sprachlich mitteilen müssen und die sehr gern und sehr viel Informationen aufnehmen und wieder weitergeben. Bei dem Wort mitteilen kommen gleich sofort zwei Assoziationen. Es gibt ein mondhaftes Mitteilungsbedürfnis. Da ist die Sprache nur ein Mittel, um dem anderen meine Gefühle zu zeigen. Das ist ein ganz anderes Mitteilungsbedürfnis als das merkuriale Mitteilungsbedürfnis, bei dem ich dem anderen eine Information geben will. Da will ich ihm nicht meine Gefühle zeigen, sondern da will ich dort wieder, letztlich ist es auch eine Information über einen Sachverhalt, wenn ich jemandem sage, wie ich mich fühle oder wenn ich ihm zeige, wie ich mich fühle. Nur, der Mond will den anderen berühren, wenn er das tut. Er möchte, dass der andere emotional auch reagiert, dass er sich anrühren lässt. Der Merkur will nur, dass er die Information aufnimmt. Ne? So, Roger, ne? Verstanden. Was er dann macht, das ist seine Sache. Ne? Merkur geht es darum, er hat die Information, das Signal ist angekommen und es ist erkannt, fertig. Ja? Merkur geht es nicht um dieses den anderen berühren. Die Merkur-Funktion ist, also die Begabung des Merkur-betonten Menschen ist diese Nüchternheit, in Anführungsstrichen Nüchternheit, oder dieser Pragmatismus ist seine Begabung, denn es gibt viele Situationen, dort würde mondhaftes Mitfühlen die Prozesse unter Umständen lebensgefährlich behindern oder stören. Es gibt viele Situationen im Leben, da kommt es darauf an, dass wir ohne Affekte, zum Beispiel auch ohne, meinetwegen auch ohne Panik, ja, Panik oder Angst oder sonst was, das alles sind ja auch Affekte und Gefühle, reagieren, möglichst zweckmäßig rasch reagieren können. Ja? Das heißt also, die Begabung des Merkurialen liegt in seiner, gerade darin, dass er sich nicht emotional verstrickt, weil er dafür gar nicht empfänglich ist. Ja? Das ist seine Begabung, aber natürlich ist es auch seine Achillesferse. Ein merkurbetonter Mensch ist sehr gut in der Lage, mit anderen zu kommunizieren über, sagen wir mal, über Kommunizierbares, über begrifflich Fassbares, ja? Zu diskutieren. In Worten. Und er ist sehr gut in der Lage, bestimmte Prozesse zweckmäßig zu arrangieren und zu organisieren. Das ist seine Begabung. Wenn er, der Merkur-betonte Mensch, auf eine starke Emotionalität trifft, dann kann es sein, je nachdem, jetzt mal den Rest seines Horoskops außer Acht gelassen, dass er darauf mit Verständnislosigkeit reagiert, so wie der mondbetonte Mensch mit Verständnislosigkeit reagieren kann, wenn er auf einen merkurbetonten Menschen trifft. Der mondbetonte Mensch spricht jemanden an und möchte ihn berühren. So, wenn jetzt er das Pech hat, einen merkurbetonten Menschen ausgewählt zu haben, für diese Form der Kommunikation, dann versteht der ihn miss. Der denkt, der will mir etwas mitteilen, eine Information geben. Der denkt nicht, dass er sozusagen seine Haut kräuseln soll, wie das Oberfläche dieses Wassers da. Der Mondmensch wartet auf das Kräuseln. Und der Merkurmensch sagt, Roger. Ja? das ist das Problem, das die beiden miteinander haben. Der Merkur-Mensch handelt, ja, so wie er das denkt, wie das gemeint ist, vernünftig. Ne? Was nutzt das? Der Merkur-betonte Mensch hat als primäre Funktion die Frage, was nutzt es? Was nutzt das? Der Merkur-betonte Mensch hat als primäre Funktion die Frage, was nutzt es? Und das stellt er auch, diese Frage stellt er auch an solche emotionalen Prozesse. Und er hat üblicherweise das Gefühl, dass die nichts nutzen. Dass die eher Sand im Getriebe sind. Menschen, die sehr emotional sind, sind in aller Regel nicht gut organisiert. Die lassen sich ablenken von Affekten und so weiter. Und dann sind Prozesse nicht mehr ökonomisch zu strukturieren. Der mondbetonte Mensch sagt, darauf kommt es doch auch gar nicht an. Was nutzt dir die ganze ökonomische Strukturierung, wenn du nichts fühlst, wenn du dabei kalt bist wie ein Fisch, wenn das Ganze dich nicht berührt? Hast du denn noch nie geschmeckt, wie das ist, berührt zu werden? Ja, so würde der sagen. Du musst das mal fühlen, was es bedeutet, gekräuselt zu werden, dann findest du vielleicht Geschmack daran. Das ist eine Frage des fortgeschrittenen Kurses. Es ist gar nicht so kompliziert, wie Sie denken. Im Moment stelle ich Ihnen Funktionen vor, die es in dieser Reinheit ja gar nicht gibt. Jeder Mensch besteht aus all diesen 10 Funktionen, die durch die Planeten verkörpert werden, in einer bestimmten Mischung. Es gibt ja keinen Menschen, der keinen Mond hat. Es gibt, in jedem Horoskop sind alle diese Funktionen enthalten, sonst sind wir auch nicht lebensfähig. Nur der Akzent kann mal auf dem einen oder mal auf dem anderen liegen. Und wenn der Akzent auf dem Merkurialen liegt, dann tendieren die betreffenden Menschen dazu, diese Funktion leicht zu überakzentuieren und sie für das Alleinseligmachende zu halten oder die Welt nur noch in der durch diese Funktion ausgedrückten Weise sozusagen wahrzunehmen und zu organisieren. Und daraus entstehen dann solche Karikaturen sozusagen. Diese, was ich da so schildere an Verhaltensweisen, sind Karikaturen in dem Sinn, dass ich so tue, als sei dieser Mensch jetzt sozusagen unter Vernachlässigung seiner eigenen Mondgeschichte nur noch Merkur. Ja, oder ganz stark einseitig so, ne? Finn, der zumindest partiell genau dieser Karikatur dann auch entspricht. Ja? Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann merkt man, dass jeder Mensch letztlich doch ein Kosmos ist, der also noch viele, viele andere Schattierungen und Varianten hat. Und eine mag vielleicht besonders hervorstechen, wie bei de Gaulle die Nase. Und die wird dann in der Karikatur halt immer auch genommen. Aber eigentlich hat er ja doch auch ein Gesicht. Ja? Also, und so ist das bei den Menschen auch. Bestimmte Dinge fallen dann sehr ins Auge und passen dann in so eine Karikatur gut rein, aber letztlich ist jeder doch eine letztlich fein gezeichnete Struktur und das darf man dabei nie vergessen. Das Merkuriale ist also das Mond.